möchte heute eine Vorlesung geben über das Thema Herzterrorismus. Das klingt ein bisschen verwegen, ich weiß. Es klingt schlimmer, als es ist. Es ist so, dass ich in der letzten Zeit meiner Reisen natürlich wiederholt angesprochen wurde über die Ereignisse, die sich um den 11. September herum gruppieren und die noch immer dabei sind, das Gesicht unseres Planeten jedenfalls äußerlich an den politischen Konturen zu verändern. Und ich dachte mir, dass es vielleicht gut ist, heute darüber zu sprechen. Ich bin mir sehr bewusst darüber, dass das, was ich dazu sagen kann, nur eine Perspektive eröffnen kann. Ich glaube, dass das ein sehr tiefes Thema ist und möchte deswegen bescheiden sagen, dass ich eine Perspektive darauf werfe. Es gibt sicherlich noch andere. Ich muss jetzt noch sehen, ich höre so ein bisschen mein jüngstes Zuhörertum. Simone, ich sehe dich und beneide deine Vaterfreuden. Also, wenn die Yamuna Seva vielleicht zu sehr Punkmusik macht, dann kannst du ja, du kannst auch zur Not in mein Zimmer gehen, wenn. Gut. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ich denke, dass sich alle Menschen, materiell orientierte wie spirituell orientierte, darüber einig sind, dass mit dem Zusammenstürzen der zwei Türme des World Trade Centers sich auf eine bestimmte Art und Weise unser gesellschaftliches Leben angefangen hat, sehr zu verändern. Und ich möchte sehr gerne hierzu etwas aus spiritueller Sicht sagen. Und zwar möchte ich ein Gebet vortragen. Svasyastu Vishvasya Kala Prasidatam Dayantu Bhutani Shivam Mitodiya Manascha Bhatrang Bhajatat Hadokshaye Aveshyatam No Matya Apyahaituki. Prahlad Maharaj, der Sohn eines Spitzenpolitikers, sagt, möge das ganze Universum von Glück gesegnet sein und mögen alle neidischen und missgünstigen Personen friedlich werden. Mögen alle Lebewesen durch das Praktizieren von lebenden hingebungsvollen Dienst ihre innere Ruhe wiederfinden. Denn wenn sie solches Bhakti-Yoga praktizieren, werden sie an das Wohlergehen ihres Nächsten denken können. Lasst uns deshalb alle der höchsten Transzendenz Shri Krishna dienen und immer in Gedanken an ihn versunken sein. Das ist ein Gebet, was wir, glaube ich, alle auf die eine oder andere Art und Weise nachempfinden können. Ich glaube, ein spiritueller Mensch wünscht sich nichts so sehr für die Welt, als dass sie ihre innere Ruhe findet und dass es jedem Menschen gelingt, voller Wohlwollen an andere zu denken. Warum das nicht der Fall ist, warum die Menschen aufgebracht und aufgewühlt sind, wird nach dem Bhagavatam auf sehr interessante Art und Weise beschrieben. Es heißt dort, dass jedes Individuum 6 natürliche Ripus hat. Ripus wird übersetzt als Feinde, die ihm gefährlich werden können. Diese Feinde werden auch benannt, in der Bhagavad Gita zum Beispiel und in anderen Klassikern. Das heißt dort, Kama, Krodha, Lobha, Moha, Matsarya und Mada sind die natürlichen Feinde, die sich um jedes Individuum herum gruppieren und auf eine Möglichkeit warten, ihr Werk zu tun. Kama heißt starke materielle Begierden. Krodha heißt Zorn, etwas, was sich einstellt, wenn die Wünsche nicht befriedigt worden sind. Wenn die Wünsche befriedigt werden, kommt der dritte Feind an, Lobha. Die materiellen Wünsche verwandeln sich in Gier. Man will mehr und mehr und mehr haben. Dann kommt Moha, die Täuschung. Matsarya, Neid oder auch Missgunst auf andere. Und Mada, was die Gesamtsumme von all diesen sechs Feinden ist, nämlich eine richtige Verwirrtheit und Verrücktheit. Das sind Ripus, Feinde, die den Geist der bedingten Seele, oder um es mal nicht so poetisch auszudrücken, die jeden Einzelnen von uns gefährlich werden können auf seinem oder ihrem Entwicklungsweg durchs Leben. Diese Feinde waren es und sind es, die Konzentrationslager bauen, Menschen verurteilen und sie wegen anderer Ansichten vielleicht sogar verbrennen. Diese Feinde waren es auch, die sich neben die Selbstmordangreifer in das Mordflugzeug gesetzt haben und die Auftraggeber dieser Tat ebenfalls motiviert und inspiriert haben. Schauen wir uns mal den Menschen an. Er ist durch den Mund, hört durch die, wie macht man das, durch die Ohren, nimmt seine Wahrnehmung durch die Augen wahr. Er bewegt sich mit einem Bewegungsapparat durch die Welt hindurch. Jeder macht das, ob er ein Heiliger ist oder ein Mörder. Der Unterschied zwischen einem Heiligen und einem Mörder, oder warum gleich so extrem, einem Heiligen und einem normalen Menschen, also man braucht nicht gleich so weit zu gehen, das ist, was ich damit sagen will, ist, dass der eine die Feinde, die ihn umgeben, ein bisschen besiegt hat oder sie kontrollieren kann und der andere nicht. Und diese Feinde wirken so, diese Ripus, will ich mal sagen, weil dieses Wort Spirit and Leben, so eine Schwingung wie Feinde zu, immer wieder zu hören, ist nicht so angenehm. Diese Ripus, die wir haben, überzeugen uns, nachdem sie uns beeinflusst haben, dass unser Standpunkt richtig ist. Wir, wenn zum Beispiel starke materielle Wünsche haben, auch wenn das zum Schaden anderer ist, überzeugen uns die Ripus, das ist richtig so. Wenn wir wütend sind auf andere, auch wenn wir damit andere schaden, überzeugen uns die Ripus, du hast recht und kannst jetzt deine und musst deine Wut ausleben, sonst wärst du neurotisch. Diese Ripus sind sehr, sehr stark. Als die bedeutendste Schlacht der Menschheit gekämpft wurde, der Krieg von Kurukshetra, ich sage bedeutend, weil so viele Leute dabei, also das war eine Massenschlacht im wahrsten Sinne des Wortes, gibt es eine sehr schöne und telling, bezeichnende Szene. Nämlich als sich der Hauptkriegstreiber Duryodhana eine Frage stellt. Duryodhana hat sein ganzes Leben intrigiert, um ein gewaltiges Königreich seinen Neffen abzuknöpfen. Also richtig durch gemeine Tricks mit Mordanschlägen und allem drum und dran. Und kurz vor Ausbruch des der Kurukshetra-Schlacht finden wir Duryodhana, der sich natürlich bewusst ist, dass bald ein Krieg ausbrechen wird, ein Vernichtungskrieg, ein grausamer Vernichtungskrieg. Er sitzt auf seinem Thron, er ist die Ursache für den Krieg, auf eine Weise gesehen, und stellt sich die Frage, habe ich jemals in meinem Herzen der anderen Seite nicht gegönnt, was ihm gehört? Jetzt vor diesem Krieg muss ich mich natürlich fragen, ist jemals in meinem Herzen so etwas wie Neid oder Missgunst aufgetreten? Ich will ganz ehrlich mit mir sein. Ist vielleicht eine kleine Spur von Bevorzugung meiner Seite zu sehen? Nachdem er sich diese drei Fragen gestellt hat, kommt er zu dem Schluss: Nein! Mit großer Gerechtigkeit kämpfe ich diese Schlacht. Mit den allerbesten Motiven, endlich die Welt ins Gleichgewicht zu bringen, werde ich diese Schlacht kämpfen. Juhu! Also so wird er nicht sagen. Jay wird er gesagt haben. Was ähnliches. Diese Ripus, mit anderen Worten, diese sechs Gegner der bedingten Seelen, die verhindern, dass sie einen klaren spirituellen Entwicklungsweg nimmt oder einfach nur einen klaren Entwicklungsweg sind, arbeiten ganz eng zusammen, sodass sie über einen Menschen, der von ihnen beeinflusst worden ist, eine ganz, ganz feine Schicht von Illusion setzen, sodass er selber denkt, er ist im Recht mit dem, was er da tut. Selbst religiöse Menschen sind in Kriege gezogen und dachten, sie sind im Recht. Tiefste Feinde oder diese Gegner der bedingten Seelen sind unglaublich heavy, unglaublich hart. Die Heiligen Schriften sagen, dass wenn die wirken, dann werden Leute zu Feinden über ganz nichtige Sachen. Zum Beispiel im Nahen Osten kämpft man immer am Gaza-Streifen. Das ist so ein nutzloses Stück Wüste. Oder China hat Indien angegriffen vor einiger Zeit. Über so ein paar Geröllsblöcke ging der Streit aus. Straßengangs bekämpfen sich von Straße zu Straße. Fußball, ein Fußballteam, also die Fans von einem Fußballteam, die sind auf der Seite des einen Teams gegen das andere Team. Ich weiß, als ich jung war, war meine Stadt HSV, Hamburger Sportverein mit Uwe Segler oder so. Kennt ihr vielleicht, ein Klassiker. Uwe Seeler, glaube ich. Seeler oder Segler? Weiß ich jetzt nicht. Nee, und ich konnte immer nicht verstehen, wie meine Freunde sich so ereifern konnten. Die liefen ja nur einem Lederball nach. In den war so viel reinprojiziert worden. Und die, dann wusste ich noch, dann gab es mal einen Kampf mit den Leuten, die auf der Seite von Borussia Dortmund oder wie das gerade hieß. Also so genau, also meine Erinnerung kann mich da ein bisschen betrügen. Das konnten wir nie verstehen. Aber wir haben uns gestritten, welche Popgruppe die bessere ist, die Stones oder die Beatles. Genau das Gleiche. Das ist, was passiert, wenn eine bedingte Seele nicht die innere Kraft hat, diesen sechs Feinden, diesen Bewusstseinsfeinden oder Herzensfeinden standzuhalten. Wir haben am Anfang unserer Betrachtung oder unserer Vorlesung ein Gebet gehört von Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj hat einmal etwas sehr Interessantes gesagt in einer sehr konfrontativen Situation. Ich will euch das mal raussuchen. Hier habe ich das. Prahlad Maharaj war ja der Sohn von Hiranyakashipu, der die Pläne gemacht hatte, das ganze Universum zu überwältigen. Und seinen Sohn jetzt in eine Diplomatenschule geschickt hat, sodass er dort ein möglichst fähiger Politiker werden würde, der ihn unterstützen würde. Hiranyakashipus Politik berief sich auf dieser Sicht, dass andere Leute seine Feinde waren, gegen die er sich zu Wehr setzen musste. Einmal lud er seinen Sohn ein und Prahlad kam rein, glühte vor Teja, spiritueller Kraft, wie eine wandernde Kerze sah er aus und ging hin zu dem Hiranyakashipu, der auf seinem Löwenthron saß. Hiranyakashipu nahm ihn zärtlich und vor Sentimentalität schluchzend auf den Schoß und fragte, was ist das Beste, was du gelernt hast bis jetzt, mein Sohn? Sag es mir, du siehst so gut drauf aus. Prahlad sagt, also das Beste, was ich gelernt habe, O Bester der Dämonen, nun sprach er zu seinem Vater. Das war jetzt nicht eine Affront, sondern hat Hiranyakashipu unglaublich geschmeichelt. Wenn ich einem Fußballer sage, O Bester unter den Torschießern, dann macht das in anderen gesellschaftlichen Kreisen als eine Beleidigung aufgefasst werden. Aber für den Fußballer ist das super. Ja, ich bin der Beste unter den Torschießern. So, wenn man einem Menschen, der sehr materialistisch ist, sagt, Asurya Varyam, O Bester der Lichtscheuen, Hare Krishna, um es ein moderates Wort zu sagen, dann fühlt er sich geschmeichelt. Das Beste, was ich mir vorstellen kann für dich, ist Folgendes. Du solltest all deinem Königreich entsagen und in den heiligen Wald von Vrindavan gehen. Denn Leute, die in dem dunklen Brunnen des Materialismus hineingefallen sind, haben keine Überlebenschancen. Hare Krishna. Das saß. Hiranyakashipu war unglaublich gestört und geriet aus dem Gleichgewicht, dem emotionalen. Und dann entspann sich ein Gespräch und nach einer gewissen Zeit sagte dann Prahlad Maharaj zu ihm, mein lieber Vater, bitte lege deine Denkweise ab. Unterscheide in deinem Herzen nicht mehr zwischen Feinden und Freunden. Sieh zu, dass dein Geist jedem gleichgesinnt ist. Außer dem unbeherrschten und irregeführten Geist gibt es in dieser Welt keinen Feind. Nochmal. Außer dem unbeherrschten und irregeführten Geist gibt es in dieser Welt kein Feind. Wenn man jeden auf der Stufe der Gleichheit sieht, erreicht man die Stufe, auf der man den Herrn in vollkommener Weise verehren kann. Wunderschöne Worte von Prahlad Maharaj. Manchmal fragen wir uns in unserem, können wir bestimmt auch sehen, sagen wir mal so, in unserem Leben, dass sich mein Befinden sehr nach dem inneren Befinden richtet. Wir haben bestimmt schon gemerkt, dass wir manchmal in schwierigen Lebensumständen sein können. Wenn unser inneres Befinden jedoch gut ist, dann lassen wir uns von diesem äußeren schlechten Wetter nicht stören. Wenn man ein starkes, gutes inneres Wetter hat, zu Deutsch gesagt, kann man in jeden Hagelsturm reintreten und wie die strahlende Sonne damit umgehen. Das Innere, viele Menschen heutzutage haben das schon verstanden, dass das innere Wohlbefinden anscheinend wichtiger ist als das äußere Wohlbefinden, was man durch materielle Werte erreichen kann, also Autos und ja, Lebensumstände, die sehr wohlhabend sind. Das innere Befinden ist sehr, sehr abhängig von unserem Geist, diesem feinstofflichen Element. Die Sankhya-Philosophie sagt, dass unser physisches Dasein aus Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther besteht, also materiellen Elementen, und dass unser inneres Dasein aus drei subtilen Elementen besteht, nämlich zunächst einmal dem Geist, in dem sich auch die Emotionen aufhalten, dass die Intelligenz, die hauptsächlich für Schlussfolgerungen, die auf Unterscheidungskraft basieren, verantwortlich ist, und schließlich das Ego, das Gefühl von Identität, womit wir uns identifizieren. Ich bin der und der, ich habe die und die Bedürfnisse und so weiter. So, wenn wir in unserem Leben ein gutes Leben führen wollen, das ist Allgemeingut der gesamten spirituellen oder sagen Psychologie, es ist sehr wichtig, dass wir den Geist und die Intelligenz und auch unser Ego spiritualisieren, erhellen, mit spiritueller Kraft auftanken, sodass wir den verschiedenen Unbilden, durch die wir durchgehen werden, wie zum Beispiel unseren eigenen Tod, den wir erleben werden, heiter und beschwingt begegnen können. Gerade vor ein paar Tagen ist ein sehr guter, ich würde sagen, ein Mensch, den ich sehr verehrt habe in meinem Leben, hat den Körper verlassen. Es war Tribhuvanath Prabhu, den einige von euch kennen. Er ist so in unserer Bekanntschaft oder in meinem Leben, sagen wir mal, der Inbegriff von Inspiration und Enthusiasmus gewesen. Vor einem Jahr, als er ein sehr schweres Unglück in Afrika hatte, also hatte irgend so eine ganz schlimme Malaria von den ganz schlimmen Sorten und wäre fast daran zugrunde gegangen, wollte ich mit ihm ein Interview machen über mein Buch, was ich irgendwann mal rausgeben möchte. Tod gibt es nicht, heißt es. Und ich habe ihn gefragt, hast du Angst vor dem Tod? Was ist ja, spirituelle Menschen sind davon überzeugt, dass der Körper nur stirbt und dass die Seele ewig ist. Und insofern kann man sagen, Tod gibt es nicht. Aber was es natürlich gibt, ist Angst vor dem Tod. Das kann ganz schön hart sein, wenn man in solchen Situationen sind. Ich habe ihn gefragt, hast du Angst vor dem Tod? Und er sagte, aus irgendeinem Grunde, ich weiß nicht wie, habe ich keine Angst vor dem Tod. Er war in vielen Situationen, die dem Tode sehr nah waren. Ich weiß irgendwie, dass ich ewig bin, eine ewige spirituelle Seele. Und jetzt, vor einer Woche, hat er das tatsächlich bewiesen. Er hatte mir gesagt, er hatte einen schlimmen Krebs gekriegt, Magenkrebs, und das ging dann mit Metastasen im ganzen Körper los und es konnte schließlich nicht mehr operiert werden und auch nicht durch den brasilianischen Heiler, bei dem er war, geheilt werden. Dann hatte ich ihn gefragt in der Zeit einmal, wie siehst du das mit deinem eigenen Tod? Er sagte, ja, ich bin drauf gefasst, ich bin auch nur interessiert daran, diesen physischen Körper zu behalten, solange er ein brauchbares Vehikel ist. Dann letzten Dienstag, gerade vor einer Woche, um 3.45 Uhr, sagte er zu seinem Assistenten, er konnte zu der Zeit sich nicht nur allein von seinem Bett erheben, bitte bring mir ein Glas Milch, ich bin sehr durstig. Da trank denn das Milchglas in einem Zug auf, sein Assistent wunderte sich schon. Und dann sagte er ganz selbstverständlich, I think my time is up. So, war ein Engländer. Ich glaube, meine Zeit ist abgelaufen. Ganz natürlich. Und jetzt chante ich ein bisschen. Und dann chantete er und bat seinen Assistenten ebenfalls zu chanten und ging dann innerhalb ganz kurzer Zeit in einen Zustand über, wo er etwas sah, was sein Assistent nicht sehen kann. Seine Augen weiteten sich begeistert. Er war in einer Art, veränderten Bewusstsein, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, und ging mit großer Freude einfach aus dem Körper heraus. Hare Krishna, so wie jemand aus einem Zimmer herausgeht, ganz selbstverständlich. Hare Krishna, das hat Stil. gerade dieser Bereich Tod bringt einem, oder der eigene Tod, bringt einem normalen Menschen doch in erhebliche Verlegenheit. Und auch spirituelle Menschen, die sich einer spirituellen Praxis zuwenden, werden in diesen Situationen, diesen Grenzbereichen, doch manchmal ganz schön zappelig. Zappelig ist kein vornehmes Wort. Beunruhigt. Das kommt, weil der Geist nicht verankert ist im spirituellen Verständnis. Bei Tribhuvanat war der Geist wie eine Flamme an einem windstillen Ort, nicht beunruhigt, nicht mal von dem größten der Schwierigkeiten, was wir kennen, diesem Sterben. Gut, außer dem unkontrollierten Geist und dem irregeführten Geist gibt es keinen Feind in dieser Welt, sagte Prahlad Maharaj. Ich möchte jetzt mit euch einmal eine kleine Meditation machen. Wir werden wahrscheinlich das Fenster ganz aufmachen müssen. Ist das unter Umständen? Ist schon auf. Ich möchte versuchen, eine traditionelle Meditation euch dazu einzuladen, wo wir vielleicht ganz kurz darüber meditieren wollen, wie wir spirituell sind in unserer Essenz. Ich mache das oft bei meinen Seminaren und dachte mir, dass es vielleicht ein guter Augenblick ist, auch hier in unserem Zürich-Tempel das zu machen. Ich kann mir nur vorstellen, dass wir einige Gäste hier haben, die das erste Mal zum Sonntagsfest kommen und ihren Besuch so ein bisschen wie ein Kennenlernbesuch definieren, eine Schnuppervisite. Und deswegen vielleicht noch nicht gleich enthusiastisch sind, auch jetzt gleich los zu meditieren. Wenn das der Fall ist, habe ich völliges Verständnis dafür. Ich habe das auch nicht gleich los meditiert, als ich das erste Mal zum Tempel kam oder das zweite Mal. Ihr könnt euch ja einfach das anschauen und euch eure Gedanken dazu machen. Die mitmachen möchten, möchte ich bitten, sich gemütlich hinzusetzen. So wie man für 5 Minuten braucht, um zu sitzen. Die Beine gut parkieren. Ja. Gut. Und wenn ihr lebhafte Kinder habt, was ja etwas sehr, sehr Schönes ist, könnt ihr die Kinder auch inspirieren mitzumachen. Ich möchte jetzt euch bitten, euch ein bisschen aufrecht hinzusetzen. Und die Augen zu schließen. Wir werden jetzt ein bisschen... Marc, du müsstest, glaube ich, aufhören, an dieser Stelle zu übersetzen und ein bisschen einfach mit meditieren, weil wir ein bisschen störungsfreie Situation brauchen. Ich möchte euch bitten, tief einzuatmen. Für eine kurze Zeit werden wir unsere ganzen Gedanken nur auf unseren Atem konzentrieren. Wir atmen tief ein und tief aus. Wir können unsere rechte Hand auf unseren Bauch tun, um zu sehen, wie sich beim Einatmen unsere Bauchdecke wölbt. Wir wollen also eine tiefe Zwerchfellatmung machen. Wenn wir einatmen, dann wölbt sich die Bauchdecke. Wenn wir ausatmen, geht die Bauchdecke zurück. Wir atmen tief ein und aus. Und wir vermeiden es zur gleichen Zeit, unsere Atmung in irgendeiner Weise zu forcieren oder sie mit Gewalt voranzutreiben. Der Atem ist etwas, was uns immer begleitet, selbst dann, wenn wir schlafen. Aber wir sind uns selten über ihn bewusst. Jetzt atmen wir und sind uns nur über ihn bewusst. Nur diese eine Denkaufgabe haben wir. Ein und aus. Tief ein und aus. Wir versuchen, unsere Gedanken wegzubekommen, auch von unseren Nachbarn. Es ist jetzt in diesem Augenblick nicht wichtig, was unser Nachbar tut und wie er sich in der Atmung bewährt. Wir sind nur bei uns. Wenn unsere Gedanken abschweifen, ist das auch überhaupt kein Problem. Ganz sanft tun wir sie wieder zurückbringen zum Atmen. Wieder mal in Kontakt mit unserem Körper kommen. Wir atmen durch die Nase ein und aus und schließen den Mund. Aber wo ist es bei unserer Nase, wo die Luft das erste Mal von außen nach innen kommt? Also das allererste Mal mit uns in Kontakt tritt. Wir atmen natürlich weiter tief ein und aus. Das ist wichtig, das machen wir die ganze Zeit. Aber wir fixieren uns jetzt nur auf unsere Nase, und zwar spezifisch auf den Ort, wo die Luft als erstes in unseren Körper eintritt. Wie fühlt sich das an? Ist es mehr in der linken Nase oder vielleicht mehr in der rechten Nase? Oder ist es gleich, links wie rechts? Ist das Gefühl vielleicht ein kühles Gefühl? Oder vielleicht ein direkt kaltes Gefühl? Ist es kribbelig? Ist vielleicht ein scharfes Gefühl oder ein sanftes Gefühl? Ganz tief atmen wir ein und aus. Jetzt gehen wir mit dem einströmenden Atem tief in den Bereich des Herzens hinein. In den Bereich des Herzens, dort wo wir unser Herz vermuten. Wir halten uns in diesem Bereich des Herzens auf, in unseren Gedanken, während wir ganz tief ein- und ausatmen. Wir stellen uns jetzt vor, was in den vedischen Schriften gesagt wird. Dort im Bereich des Herzens sind wir gegenwärtig. Nicht unsere körperlichen Gliedmaßen, sondern wir als Person. Diese Person wird als Atma, als ewige Seele beschrieben. Wir sind ein Teil Gottes. Krishnas Eigenschaften sind ewig zu sein, also Ewigkeit, Wissen und Glückseligkeit. Als spirituelle Seelen, als Teil von Gott, haben wir die gleichen Eigenschaften. Auch wir sind ewig, voller Wissen und voller Glückseligkeit. Wir residieren oder wohnen oder halten uns auf in dem Bereich des Herzens. Aus dieser Sicht gesehen, aus der Sicht unserer spirituellen Natur, die ewig ist, voller Wissen und voller Glückseligkeit, erscheinen uns unsere Rollen und auch die Rollenspiele in der Welt als eher unbedeutend. Natürlich müssen wir diese Rollen spielen, um uns zu unterhalten, am Leben zu halten, meinte ich. Aber es sind nur Rollen, die wir spielen. Eigentlich sind wir ewig voller Wissen und voller Glückseligkeit. So sagen uns die Vedas. Wir atmen weiter ein und aus und versuchen uns in diesem Bewusstsein für kurze Zeit zu halten. Dass wir Teile des Höchsten sind, Teile Gottes, Teile Krishnas. Tief bitte ein- und ausatmen. Langsam gehen wir in unserem Bewusstsein wieder aus diesem Herzensbereich, aus diesem spirituellen Bereich heraus. Wir gehen auf die, wir werden uns bewusst, wie wir hier sitzen. Wir können langsam die Augen aufschließen oder wie sagen wir, aufschlagen und anfangen ein bisschen hin und her zu bewegen, sodass man wieder im Körper so drin ist, im körperlichen Bewusstsein. Hare Krishna, herzlichen Dank, ihr seid ein sehr reisefreudiges Publikum, also dass ihr euch in diese Reise einsetzen kann. Ich mache bei öffentlichen Vorlesungen wie dieser manchmal ein bisschen länger, aber es geht mir heute eigentlich darum, mir einen kleinen Punkt zu machen. Das Wunderschöne an der spirituellen Lebensauffassung ist, dass man immer wieder zurückgehen kann in diesen spirituellen Bereich und wenn man anfängt, tatsächlich in diesem Bewusstsein zu handeln, also als ein Teil Krishnas, ein Teil Gottes sich sieht und dann auch zu handeln auf dieser Ebene, dann wird es möglich sein, dass man sehr schnell spirituelle Erfahrungen macht. Und das, was wir eben vielleicht als für manche als eine theoretische Übung gesehen haben, tatsächlich als ein praktisches Verstehen und ein praktisches Erleben wahrnimmt. Wo man selber sieht, ich bin ein Teil Gottes und man ist glücklich darüber. Warum sollte man auch unglücklich sein? Kann denn einen gesunden Abstand nehmen zu seinem Leben und vor allen Dingen, und dazu ist diese Übung sehr, sehr wichtig, zu den Ripus, zu den Dingen, die einen immer wieder beeinflussen. Also materielle Begier, ich muss das haben. Wut, wenn man es nicht kriegt. Gier, Täuschung und Illusion und Neid und Missgunst und dann diese ganze Verwehrtheit und Verrücktheit, dass man schließlich etwas tut, was einfach leidvoll ist, für sich selbst und für andere. Prahlad Maharaj, und da komme ich jetzt, ich muss mal ganz kurz meine Notizen hier sehen. Ja. Prahlad Maharaj hat in dem Bhagavatam nicht nur seinen Vater herausgefordert. Er hat nicht nur zu ihm gesagt, du suchst immer nach äußeren Feinden und zeigst auf die Welt mit vorgehaltenem Finger und merkst nicht, wie drei Finger immer zu dir zeigen. Du hast gar keine Feinde, außer deinen eigenen Geist, aus dem dann dein Denken, dein Sprechen und dein Handeln hervorgeht. Diese drei Finger, wenn ihr so zeigt, noch jemanden zeigen, drei Finger auf euch zurück. Das heißt, dein Denken, dein Sprechen und dein Handeln solltest du untersuchen und sehen, ob du nicht selber was damit zu tun hast, was gerade da passiert und auf das du so Schuld erleuchtet deinen Finger hinzeigt, das ist deine Schuld oder die Schuld dieser Person. Sehr oft ist es so, dass die Welt nur ein Spiegel ist und uns zeigt, wo eigentlich wir Raum zur Verbesserung in unserem Leben haben. So, Prahlad Maharaj hat einen Yoga-Vorgang gelernt und gelehrt im Bhagavatam, durch die man zu dieser spirituellen Erkenntnis kommen kann. dass man sich selber als ein Teil Krishnas sieht, ein Teil Gottes sieht und auch erkennen kann. Dass mein einziges Problem ist eigentlich nur der Geist. Manche Inder sagen dazu der Monkey Mind, der Affengeist, der einer auf der Schulter sitzt und einen kontrolliert. Und er gibt jetzt einen Vorgang, einen Yoga-Vorgang, durch den man zu dieser Erkenntnis hinkommt. Und ich dachte, dass ich euch diesen Yoga-Vorgang kurz vorlese aus dem Bhagavatam. Ich lese mal in Deutsch gleich. Er sagt, es gibt verschiedene Vorgänge für Befreiung aus dem materiellen Leben. Aber dann advokiert er ein, er spricht für ein. Von den verschiedenen Vorgängen, die für Befreiung aus dem materiellen Leben empfohlen werden, sollte derjenige, der von der höchsten Persönlichkeit Gottes persönlich erklärt und gut geheißen wird, als in jeder Hinsicht vollkommen betrachtet werden. Er sagt, diesen Vorgang, der zur Befreiung vom materiellen Dasein führt, den sollte man lernen unter kundiger Führung von einem spirituellen Lehrer. Das ist sein erster Punkt, den er macht. Und dann fängt er gleich an. Er sagt als erstes, man sollte sich immer an den höchsten Herrn in seiner örtlich manifestierten Repräsentation als Überseele erinnern, der sich im Innern des Herzens eines jeden Lebewesen befindet. Das stimmt ein bisschen philosophisch und ein bisschen poetisch ausgedrückt. Was das bedeutet ist, dass man darüber sich selber bewusst wird, dass im eigenen Herzen Gott gegenwärtig ist. Nicht nur die Seele, sondern Krishna gegenwärtig ist als die Überseele. Und man sollte dann, wenn man in dieser Sicht fixiert ist, nach draußen gehen aus der Wahrnehmung und verstehen, wie sich Gott im Herzen eines jeden befindet. Weil manche von euch sich fragen, ist das alles? Ist das ein Yoga-Prozess? Und denken, wieso, was ist das Besonderes? Möchte ich euch gerne eine eigene Anwendung davon erzählen. Und zwar war es so, als ich das erste Mal zum Hamburger Tempel kam, nachdem ich also genau anderthalb Monate jeden Tag verbissen mit mir gekämpft hatte, soll ich oder soll ich nicht? Die Leute wirken wie vom Mars. Vielleicht kann man gar nicht normal mit denen sprechen. Und so war mein Ressentiment. Dann ging ich hin und kann mich noch deutlich daran erinnern, ich wartete dann so einem Gästezimmer, dass irgendjemand kam und wurde schon ein bisschen nervös. Schließlich kam jemand und sagte, du, ich habe keine Zeit, was willst du? Dann sagte ich, also könntest du mir kurz erklären, worum es hier geht? Mit meinem ganzen Mut, habe ich gesagt. Ja, der war also offensichtlich unter Stress, weil er nochmal wiederholte, dass er also jetzt an einem Magazin arbeiten müsse und das müsse zum Drucker kommen, möglichst schnell. Und er sei also, dann sagte er, gut, also Folgendes. Wenn wir von Krishna sprechen, wenn wir von Gott sprechen, meinen wir, sagte er damit, dass Gott überall gegenwärtig ist, in jedem Atom und zwischen jedem Atom. Also das ist alles, was ich dir sagen kann. Jetzt muss ich, und dann ließ er mich sitzen auf meinem Sofa und ich dachte so ganz unschuldig, super. Also das ist schon mal ein Satz auf alle Fälle. Und schaute auf so einen blöden, langweiligen Ordnerschrank. Wie bei dir im Büro, Miriam, wo man die Ordner reintut. Ne? So ein metallernes, hässliches Ding. Und dachte, Krishna ist gegenwärtig in jedem Atom und dazwischen. Und ganz unschuldig hat mich dieser Gedanke fasziniert. Und bin ich so, habe ich die Augen zugemacht und mir vorgestellt, wie das in den Atomen aussah. Und so, und dann machte sie wieder auf und hoffte, dass das wiederkäme und mir noch mehr erzählt. Aber ich hörte es nur poltern im Zimmer, er stritt sich da mit seiner Frau. Also da war so ein erregtes Gespräch und dann habe ich gesagt, okay, heute ist ich komme zum Sonntag wieder. Und ging also in die Hamburger S-Bahn am Morgen. Da gingen die Scheuermänner zum... Scheuermänner sind Leute, die in den Werften arbeiten. Waren da, lasen die Bild-Zeitung, so ungefähr wie die Blick-Zeitung. Also nicht unbedingt das höchste Niveau an Lektüre. Und es war so ein normaler Hamburger Morgen. Ich saß da so in meinem Abteil und dachte, wenn man mit spiritueller Sicht schaut, ist Gott im Herzen von diesen Scheuermännern. War total begeistert erstmal. Und plötzlich merkte ich, und ich möchte es wirklich sagen, ich habe in meinem Leben durch Krishnas Barmherzigkeit nur 2 oder 3 Mal Ausrutscher gehabt in den Bereich der Berauschungsmittel. Sonst nicht. Viele von euch, ihr seid mir da wahnsinnig über in den Erfahrungen. Also das, und das hatte ich lange gestoppt, weil ich merkte, das führt nicht zu einer höheren Erkenntnis. Ich saß also wirklich da und plötzlich machte ich die Augen auf und sah, dass die S-Bahn so etwas wie transparent wurde. Natürlich. Da waren Sitze und Halterungen und Türen gingen auf und ab und die Scheuermänner besprachen bescheuerte Themen und so weiter. Sage ich jetzt mal einfach so poetisch. Aber in der Wahrnehmung, also eine Stufe hinter der direkten Wahrnehmung, konnte ich merken, dass es alles Gottes Energie ist und dass ich der Höchste gegenwärtig befand. Und für einen Augenblick war ich da ganz gefesselt und sah alles blitzen und leuchten um mich herum. Der Vorhang des Gewöhnlichen war aufgegangen und für einen ganz kurzen Augenblick durfte ich sehen, wie alles eben anders ist, als unser Geist es immer wahrnimmt und interpretiert. Und das war so eine schöne Erfahrung, dass ich deswegen noch immer heute hier sitze und begeistert bin von der Sache des Krishna-Bewusstseins. Weil das ist einfach so schön, das macht einen so glücklich. Ich glaube, man kann es vorstellen, ich will das aber jetzt nicht so schwärmerisch darstellen. Aber diese Meditation wirkt. Versucht es mal eins anzuwenden in eurem Leben. Man sollte immer an den höchsten Herrn in seiner Repräsentation als Überseele sich erinnern, der sich im Innern des Herzens eines jeden Lebewesen befindet. Und dann, man sollte daher jedem Lebewesen Ehre erweisen. Durch diese Tätigkeiten ist man in der Lage, den Einfluss der Ripus, der Feinde, zu verringern, nämlich Lust, Zorn, Gier, Illusion, Verrücktheit und Eifersucht. Und dann kann man sich Krishna wirklich nähern. Und dann spricht Prahlad Maharaj weiter über einige spirituelle Übungen, die er als Bhakti-Yoga bezeichnet, das heißt dem Chanten der heiligen Namen Gottes und dem Hören über Krishnas Herrlichkeiten aus den Schriften und dann auch dem aktiven Dienst, wo man seinen Körper und sein Bewusstsein ganz in einen praktischen Dienst für Krishna hineintut. Und er sagt, das hilft also dazu, dass diese Ripus, der Einfluss unserer Gegner im Herzen, sich verringert. Steht alles in dieser wunderbaren Bhagavatam. Müsst ihr unbedingt lesen, das Buch. Es sind nur 15 Bände, aber ist wirklich gut. Ist wirklich gut. Sehr praktisch vor allen Dingen. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Solange man nicht diesen Ripus, diesen Bewusstseinstrübern, seinen Krieg erklärt, einen inneren Krieg, hört der äußere Krieg nicht auf. Es mag nicht immer so erschütternde Dinge einnehmen wie heute in der Weltsituation, wo es 43 Kriege geben soll, im Augenblick, kleinere oder größere. Man mache einfach so sein, dass man unruhig ist und mit Leuten Scherereien hat und so weiter. Ich möchte euch also bitten und inspirieren, in dieser Zeit oder überhaupt anzufangen, Krishna im eigenen Herzen wahrzunehmen und Krishna im Herzen anderer. Und ihr werdet sehen, wie sich euer Leben ganz einfach auf die spirituelle Ebene begebt. Ihr werdet sehen, dass ihr nicht mehr getrieben werdet von diesen Bewusstseinsfeinden. Unsere Welt ist in gewisser Weise in einer Krise, ist sie eigentlich immer schon gewesen, aber jetzt stimmt jeder zu. Krise ist ein interessantes Wort im Chinesischen. Das Wort für Krise im Chinesischen ist das gleiche Wort wie Chance. Chance, oder Chance, sage ich eigentlich richtig, Chance, eine Möglichkeit. Ne? Chance, ja, also manchmal kriegt man die einfachen Worte nicht richtig raus. Es ist eine Möglichkeit, sagen wir vielleicht besser so. Auch im medizinischen Begriff ist Krise immer so ein Wendepunkt. Wenn der Patient eine Krise hat, bedeutet das den Punkt, wo er entweder sich verschlechtert und vielleicht sogar in einen tödlichen Verlauf der Krankheit reingeht, oder wo er den Weg der Genesung einschlägt. Ich denke, diese etwas angespannte Weltsituation, wo also jedem das klar ist möglich, ist eine Möglichkeit für uns anzufangen zu verstehen, dass wir eigentlich nur einen Feind haben, nämlich der unkontrollierte Geist. Und den zu kontrollieren, da muss man auf einer individuellen Ebene anfangen. Da muss man selber ein Programm entwickeln. Ein spirituelles Yoga-Programm. Ich würde euch alle am liebsten inspirieren, euch damit zu beschäftigen, Hass und Wut und solche Sachen aus eurem Leben rauszubringen. Das wird nicht durch eine einfache Formula geschehen, sondern wirklich durch eine ganz tiefe spirituelle Erneuerung im Leben. Und ich denke, das ist die Zeitqualität, darauf wird gewartet. Das ist unsere Aufgabe als Mensch, als Menschen, und es ist eine sehr schöne Aufgabe. Wir wollen, das möchte ich hier schon ankündigen, wir wollen am Freitag um 17 Uhr, ja, 17 Uhr, 5 Uhr nachmittags, hier ein Chant-In machen, wo wir alle Freunde des spirituellen Lebens, alle Devotees und auch Skeptiker einladen möchten, einen schönen Versuch zu unternehmen. Wir wollen wirklich Musik vom Feinsten machen, Bhajan-Musik, spirituelle Musik wie eben, und wir fangen um 5 Uhr an, ein sogenanntes Nam-Yakya, und hören um 9 Uhr auf, also 4 Stunden. Ich kann mir vorstellen, dass manche von euch sagen, 4 Stunden? Ich gehe manchmal zu Konzerten, aber die sind meistens nur 2,5 Stunden, höchstens lang. 4 Stunden ist, wer nicht so lange Sitzfleisch, so ein großes Sitzfleisch hat, kann ja so lange kommen, wie er kommen möchte. Oder auch das einrichten kann. Manche haben sich vielleicht für Freitag schon was vorgenommen, was sie nicht absagen möchten. Kommt aber bitte zu dieser spirituellen Übung. Ihr werdet sehen, dass nach dieser Zeit, nach diesem Namen Yagya, der Geist ruhig ist. Das merkt man immer. Ihr werdet ganz anders sein. Es ist eine tiefe spirituelle Erfahrung, die man mit dieser Mantra-Musik oder diesem Bhajan, Krishna Bhajan, machen kann. Wir fangen also an um 17 Uhr und hören um 9 Uhr pünktlich auf. Naja, also möglichst pünktlich. Anyways, man kann ja kommen und gehen, wie es einem möglich ist. Hare Krishna. Gut, ich möchte jetzt sehen, ob ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Thema, oder vielleicht habt ihr Fragen auch zu anderen Themen, die ihr gerne stellen möchtet zu diesem Zeitpunkt. Gut, dann möchte ich mich bedanken fürs Zuhören. Wir werden jetzt unser Festmahl austeilen, was draußen bestimmt schon steht. Und dann möchte ich euch noch inspirieren. Um 19.30 Uhr wollen wir hier eine fantastische Dia-Serie sehen über den Gangesfluss. Mutter Ganga heißt sie. Sind also ganz schöne neue Dias dabei von Kamala Kanta. Die habe ich gerade heute noch eingearbeitet. Sehe hier gerade, ist gerade eine Pilgerin zurückgekommen. Die Hare Krishna, herzlich willkommen. Ich sehe dich so gerade neben den Blumen mit erblühtem Gesicht. Herzlich willkommen. Gut, dann wünsche ich euch Agurten. Einen guten Appetit, zu Deutsch gesagt. Hare Krishna, danke.